zusammen und Servus in die Runde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tommy's Talk. Mein Name ist Thomas Schulz und ich freue mich sehr auf meinen nächsten Gast, Michael Selig. Er ist geschäftsführender Vorstand im Schloss Tempelhof e.V., Berater für Organisationsentwicklung, Bilanzbuchhalter, Diplom-Betriebswirt und Groß- und Außenhandelskaufmann. Eine super seltene Mischung, der Kollege, zwischen Controlling und Personal. Herzlich willkommen, lieber Michael.
Ja, vielen Dank, lieber Tommy. Es freut mich, dass ich hier bin.
Was hast du gedacht, als ich dich einlud, zu meinem Podcast zu kommen? Du hast ja recht schnell zugesagt. Was hat dich motiviert?
Also ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut. Es hat mich schon ein bisschen geschmeichelt. Und ich dachte mir, so spannend ist mein Leben jetzt auch nicht. Aber jetzt, wo du es gerade aufgezählt hast, ja, ich habe schon einiges gemacht in meinem Leben. Und von außen betrachtet denkt man vielleicht, wie passt das zusammen? Aber für mich hat das alles immer sehr gut zusammengepasst. Und ja, irgendwie gibt es einen roten Faden in meinem Leben, der alles wieder zusammenbringt.
Das ist cool und darüber möchte ich mit dir sprechen. Michael, lass uns das hier ruhig mal gemeinsam steuern. Wir sind hier zwei Personaler. Ich habe jetzt nicht den Anspruch, hier alles alleine durchzusteuern. Ich möchte mit dir ungefähr eine Stunde plaudern und lass uns mal gucken, dass wir das irgendwie in drei Teile gesteuert kriegen. Vielleicht so ein Teil, circa 20 Minuten gestern. Dein Werdegang, was du gemacht hast, was so deine Erfahrungen waren. Zweiter Teil heute, was machst du da beim Schloss Tempelhof und was du daneben natürlich sonst noch anderes tust in deinem Leben. Und dann vielleicht noch ein kleinerer Teil morgen. Was wartet noch auf uns? Wir beide sind ja ähnlich alt oder sogar gleich alt. Ich glaube, wir haben das gleiche Geburtsjahr. Was liegt noch vor uns? Wie können wir das am besten gestalten? Das wäre so meine Struktur, wenn du da einverstanden bist.
Ja, auf jeden Fall. Wie ein klassisches Vorstellungsgespräch. Wie in alten Zeiten.
Kannst du dich noch daran erinnern, wie wir uns kennengelernt haben? Weißt du das noch?
Ich kann mich so dunkel daran erinnern. Also das war ja damals die Selbst GmbH, wo wir uns kennengelernt haben. Mhm. Ich bin 2011 dazugekommen. Mhm. Und ich würde mal sagen, da haben wir uns wahrscheinlich kennengelernt. 2016 habe ich mich dann selbstständig gemacht und da haben wir mal irgendwann gequatscht und dann hast du gesagt, hey, cool. Kannst du dir vorstellen, Interim zu machen? Und seit 2016 hatten wir dann näheren Kontakt. Genau, und dann hast du mich ja auch mal vermittelt in die ein oder andere Position.
Genau so ist das. Also ich kenne den Michael aus verschiedenen Kontexten. Ich war früher Personalchef, das wisst ihr ja. Und Michael hat einen ganz coolen Werdegang, über den wir gleich sprechen, nämlich vom Zahlenknecht zum Menschenmensch. Weil Michael ist Controller und Personaler, auch in großen und bekannten Firmen und da haben wir uns kennengelernt, in diesem Personalernetzwerk und ich fand das ganz beeindruckend, dich zu sehen und dich zu erleben als jemand, der von den Zahlen kommt, als Controller und sich dann bei dieser großen Rittersportfirma, die ja jeder kennt, die tolle Schokolade, dort als Leiter Controlling sich zum Personalchef weiterentwickelt hat und das fand ich ganz beeindruckend und das war meine Erinnerung an dich und dann haben wir später öfter Kontakt gehabt, auch in deiner Rolle, die du jetzt machst. Wie ist denn dein Weg gewesen, Michael? Wie landet man da, wo du jetzt gelandet bist? Du hast ja vorhin schon so schön gesagt, das hat alles einen Sinn ergeben, aber alles ein bisschen bunt und schräg. Aber ein Bilanzbuchhalter, Zahlenknecht, Personal. Erzähl mal, wie das so gekommen ist und warum du überhaupt eine Groß- und Außenhandelskaufmannsausbildung gemacht hast.
Ja, also es hat angefangen eben mit den Zahlen. Ich habe immer Zahlen geliebt. Ich war immer in den Zahlen drin. So das Kaufmännische hat mir immer viel Spaß gemacht, schon in der Schule. Und dann war klar, ich gehe in die kaufmännische Richtung. Und ich wollte eigentlich nach der Realschule Hotelkaufmann werden. Mhm. Ich war damals noch minderjährig, habe mich dann beworben und alle Hotels haben dann gesagt, nee, werd erstmal volljährig. Und dann war so die Frage, okay, ja, was mache ich jetzt? Ja, okay, dann mache ich halt weiter Schule, mache ich Abitur. Und das war damals so eine Kombination höhere Handelsschule in Nordrhein-Westfalen zusammen mit einer Ausbildung.
Wo bist denn du geboren?
Ergab dann die Fachhochschulreife. Geboren? Ich bin in Bayern geboren.
Deswegen, weil du gerade Nordrhein-Westfalen sagst, deswegen war ich gerade überrascht.
Genau, ich bin in Bayern geboren, aber mit 2 Jahren bin ich schon nach Nordrhein-Westfalen gekommen. Mit meinen Eltern und insofern, ich fühle mich als Rheinländer. Ja, ich meine, du bist Westfale, ich bin Rheinländer, ja, das hat so ein gewisses Konfliktpotenzial, aber das haben wir bisher noch nicht ausgepackt. Ja, also ich fühle mich als Rheinländer. Ich bin in Bayern groß geworden, eben zwischen meinem zweiten Lebensjahr und jetzt muss ich mal rechnen, ich glaube irgendwie 36 oder was, war ich tatsächlich im Rheinland.
Cool, das hört man nicht. Das ist ja wieder so eine typische Sache, dass Leute, die Eltern haben, die nicht aus der Region kommen, wo sie aufwachsen, diesen Akzent nicht so annehmen. Weil man hört bei dir nicht, dass du Rheinland, dass du dort groß geworden bist. Das ist nochmal interessant.
Ja, das sagst du jetzt halt selber aus als Nordrhein-Westfale. Hier unten in Baden-Württemberg sagen mir alle Leute, hey, du kommst nicht von hier, oder? Du kommst doch bestimmt irgendwo da aus dem Norden. Ja, also vielleicht manchmal hört man es, aber ich glaube auch so richtig genau diesen kölschen Slang, den habe ich nie so richtig angenommen.
Ja. Ich habe dich unterbrochen, mein Lieber, entschuldige, bitte mach weiter.
Ja, gar kein Problem, genau. Also Bayer geboren, dann ins Rheinland, Schule und so weiter, Zahlen.
Aachen, ne, dann?
Und dann, genau, bin ich nach Aachen gegangen zum Studium. BWL, Schwerpunkt Finanzen, Steuern, Controlling. Also so richtig tief rein in die Zahlen. Es gab mal eine kurze Phase, da wollte ich Steuerberater werden.
Wow.
Und dann hatte unser Professor aber mal irgendwann gesagt, wenn du als Steuerberater für eine Woche in Urlaub fährst, kommst du als Steuerhistoriker zurück. Und das fand ich sehr einprägsam. Und da dachte ich, okay, nee, also das ist doch ein bisschen too much.
Okay.
Und ja, da bin ich nach dem Studium bei der Firma Grünthal eingestiegen. Die war auch in Aachen. Ich kannte die schon. Ich war bei so einer Studentenorganisation. IESIC hieß die.
Kenn ich.
Wir haben damals Studenten, also Aachener Studenten ins Ausland vermittelt und ausländische Studenten zu einem Praktikum dann an Aachener Firmen vermittelt. Das heißt, wir hatten Kontakt zu Aachener Firmen und ich eben dann auch zur Firma Grünthal. Und dann war das so ganz easy nach dem Studium. Eigentlich wollte ich weg aus Aachen. Ja, aber dann hat man so geplaudert und dann meinte dann mein Kontaktmensch, ja, naja, wir brauchen die Leute, hast du nicht Lust? Und dann bin ich da im Beteiligungskontrolling eingestiegen.
Super langweilig, oder?
Also für mich jedenfalls. Das war super spannend. Nee, das war mega spannend, hat total viel Spaß gemacht.
Da siehst du mal,
gemacht.
Wie verschieden wir sind, ey. Das,
ja,
ist,
genau.
Das ist ja super langweilig. Ich würde ja verrückt werden, mir würden sich die Fußnägel aufkraulen. Aber gut, das ist ja, dafür gibt es ja verschiedene Menschen und verschiedene...
Ja, okay. Absolut. Genau, und also im Studium muss ich sagen, es gab ja auch den Schwerpunkt Personal, ja. Und die Leute, die das gemacht haben, dachte ich immer, oh, was sind das denn für Leute, ne?
Die Laberköpfe,
wie,
ne?
Genau, wie kann man nur Personal machen, ja?
Immer das Gesülze, und das sind immer so nett und so,
Genau, war überhaupt nicht mein Ding, ja, war eine komplett andere Welt. Meine Welt war die Zahlenwelt. Ja, dann habe ich da Beteiligungscontrolling gemacht, bin dann auch relativ zügig nach 3 Jahren nach Brüssel gegangen. Da hat Grünthal eine kleine Company gekauft und mein Job war es dann, die Company in den Konzern zu integrieren, so das ganze Berichtswesen, Reporting und so weiter. Dann habe ich das 3 Jahre gemacht, bin zurückgegangen, war dann Leiter Controlling für Forschung und Entwicklung. Ist natürlich bei Pharmazie ein Riesending, also Grünthal war ein pharmazeutisches Unternehmen. 500 Millionen F&E-Budget und so weiter.
Nur F&E-Budget, 500 Millionen?
Nur F&E-Budget, ne? Und das muss natürlich gut kontrollt werden.
Ja, und dann kam Millionen, irgendwann, nur, das habe ich nicht gewusst, nur für F&E,
ja, ja.
500
also man muss ja als,
so groß.
Wow. Ja, ja.
Okay,
und das
egal.
Ist ja das A und O, ja, in der Pharmazie, man muss ja, ja forschen,
Wahnsinn.
entwickeln. Man muss ja neue Produkte an den Markt bringen, weil wenn die Patentfrist ausläuft, dann kommen ja die Generika-Hersteller, ja, und dann bricht dein Gewinn von heute auf morgen zusammen.
Und wie kommst
insofern
du jetzt
auf... Insofern ist es wichtig, genau, neue Produkte zu haben und so weiter, die Pipeline immer zu gefüllt zu haben.
Yes, das
und
ist
dann kam
dann
irgendwann
jetzt,
so der magische Anruf eines Headhunters.
Ah, okay.
Ja, und dann immer so die Frage, können Sie sprechen?
Können Sie sprechen? Ach so, ja. Das macht man ja heute gar nicht mehr. Also diese ganzen Blindcalls, glaube ich, die gibt es ja egal. Aber können Sie sprechen? Okay,
genau, aber damals gab es ja noch keine Handys. Ja, das heißt,
ja,
Sie haben ja auf dem Festnetz angerufen, ja, in der Firma.
Aha.
Und dann ist natürlich erstmal die Frage, sitzen gerade 5 Kollegen um dich rum, dein Chef steht vor dir oder bist du gerade in der Lage, frei zu sprechen?
Mhm.
Ja, und dann, ja, er hat noch keine Firma genannt, hat aber gesagt, es geht um Schokolade und es geht um Süddeutschland. Und da wurde ich hellhörig. Ja, Schokolade.
Wegen Schokolade oder wegen Süddeutschland?
Nee, wegen Schokolade. Also ich würde mal sagen, neben den Zahlen war Schokolade meine zweite Leidenschaft.
Okay, Michael Selig hat nur 2 Leidenschaften, Schokolade und Zahlen zu der damaligen Zeit. Okay.
Und ja, dann hatten wir ein paar Gespräche und dann kam immer raus Rittersport und mein Bauch hat sofort ja gesagt, mein Herz auch, ja. Und dann bin ich tatsächlich 2006 bin ich dann mit meiner Frau und meinem ersten Kind nach Süddeutschland gegangen. Das ist südlich von Stuttgart, kleines Städtchen, Waldenbuch, wunderschön.
Kenne ich, riecht immer nach Schokolade, wenn du darauf vorbeifährst.
Ja, genau, schöner Werksverkauf.
Genau.
Ja, da bin ich in die Schokolade eingetaucht und habe da die Position Leitung Controlling übernommen. Hat total viel Spaß gemacht.
Aber ist doch total langweilig. Wenn du vorher 5 Millionen F&E Pharma gemacht hast, jetzt machst du so eine kleine Schokoladenbude, so Mittelständler da unten in Süddeutschland, wo Nüsse eingekauft werden und Rohwaren eingekauft werden. Aber ist doch total, vom Volumen stelle ich mir vor, total langweilig, wenn du ein Zahlenknecht bist.
Ja, das Controlling an sich, genau, kann man jetzt so sagen, ja, so wie du es beschrieben hast, ja, aber daneben natürlich immer die Verkostung, ja, es gibt immer wieder neue Sorten,
okay.
Muss man probieren,
ja, da muss ich kein Leiter Controlling für sein, da kann ich auch was anderes machen, aber egal, okay, ich will dich nur ein bisschen ärgern, Leiter Controlling bei der Schokolade, okay.
Genau, und das ist ja das Schöne, bei Schokolade kann ja jeder mitreden, im Gegensatz vielleicht zu Pharma, ja, wo es ja da so um komplexe Molekülstrukturen geht und so weiter, bei der Schokolade hat ja jeder eine Meinung. Und das ist natürlich auch irgendwie das Spannende und das Lustige. Das heißt, neben meinem Job Leiter Controlling war ich natürlich der Fachverkoster, ja, und habe natürlich immer meinen Senf abgegeben, ob die jetzt schmeckt, die neue Sorte oder nicht. Nee, es hat total viel Spaß gemacht, weil Rittersport war in einer Riesentransformation. Das war insgesamt eine total coole Stimmung, ja, eine große Familie, Schokolade macht glücklich, ja, das ist absolut bewiesen, weil wir waren alle richtig gut drauf. Alfred Ritter, der Enkel des Gründers, war selber Vorsitzender der Geschäftsführung, hat geniale Ideen reingebracht, war einfach ein richtig cooler Typ und es hat einfach mega Spaß gemacht, ja. Und es gab einige Herausforderungen, ja, der Markt ist heiß und umkämpft, die Margen sind gering, das heißt, Controlling war auch mega wichtig, um zu gucken, okay, womit verdienen wir eigentlich Geld und womit nicht.
Und ich hatte so eine Truppe. Das hast du von 2006.
Von 7 Mitarbeitenden.
Genau.
Und habe das dann 5 Jahre gemacht und habe das, glaube ich, ganz gut gemacht, weil nach den 5 Jahren, ja, der alte Personalleiter ging in Rente, kam der Alfred Ritter auf mich zu und hat gesagt, hey, hast du nicht Lust, die Personalleitung zu übernehmen?
Cool.
Es gab so ein paar Themen, die sind richtig gut gelaufen. Ja, ich würde mal sagen, ich habe den Controlling-Bereich so transformiert, dass wir am Ende wirklich eine Truppe waren, die auf Augenhöhe dem Management gesagt hat, hey, ja, lass uns mal gemeinsam schauen, wie wir hier weiterkommen, ja, wo wir Verbesserungen machen können, und habe da eine Kultur aufgebaut im Kleinen, wo ich aus, ja, du hast den Begriff Zahlenknecht genannt, wo ich aus Zahlenknechten echte Businesspartner gemacht habe, ja, die auf Augenhöhe mit dem Management gesprochen haben, die dem Management auch dargestellt haben, welchen Nutzen sie als Controller haben. Ja, und dadurch ist da wirklich was entstanden, was im Kleinen gut funktioniert hat. Und ja, dann hatte ich die Chance, das mal ins Große zu transferieren, nämlich aus der Position Leitung Personal so eine Kulturveränderung voranzubringen, mal zu schauen, was brauchen wir denn eigentlich, damit wir als Rittersport eine super Unternehmenskultur weiterentwickeln, damit wir die richtigen Tools am Start haben. Ja, weil, ja, uns allen ist ja klar, der Faktor Mensch ist einfach das Entscheidende, was das Unternehmen nach vorne bringt.
Du bist ja nicht jemand mit so dicken Hosenträgern, und ich habe dich hier mal als jemanden kennengelernt, der jetzt sich nicht so hinstellt und sagt, ich bin toll und ich kann dies und ich kann das, sondern du kommst ja eher ein bisschen aus der Ruhe. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. 2006 bis 2011 Leiter Controlling, 7 Mitarbeiter. 2011 bis 2016 Leiter Personal, 42 Mitarbeitende. Und ich habe dich gerade richtig verstanden, lieber Michael, dass du durchaus mit Fug und Recht von dir und deiner Zeit bei Rittersport sagen kannst, dass du die Kultur bei Rittersport wesentlich mitgeprägt hast. Kann man das so sagen? Kannst du das von dir selber so behaupten und in den Raum stellen?
Ja, und das möchte ich natürlich schon relativieren. Jeder Mensch im Unternehmen hat natürlich die Kultur mitgeprägt.
Ja, aber
Kultur,
einer muss es ja in die Hand nehmen. Einer muss es ja steuern. Einer muss ja irgendwie vorangehen und sagen, lass uns mal hier hingucken, da hingucken, Transformation, lalala. Wenn du keinen Führer hast, dann macht keiner was. Aber deswegen wollte ich das von dir hören. Kannst du das von dir sagen, ohne mit dicken Hosenträgern dich jetzt toll darzustellen? Das tust du nämlich nicht.
Ja, und Kultur lässt sich nicht steuern. Ja, Kultur ist ja genau das, was so in den Zwischenräumen passiert. Und das ist ja das Spannende. Ja, wie gehen die Menschen miteinander um? Ja, welche Wertschätzung haben wir miteinander? Ja, welchen Respekt haben wir miteinander? Haben wir krasse Hierarchien? Ja, dass wir sagen, ich bin der Chef, ja, ich mache jetzt hier die Ansagen, oder haben wir ein Miteinander? Und das ist ja alles Kultur. Und ja, was ich dann auch sehr stark gemacht habe, das Thema Führung. Ja, wir hatten, ich sag mal, irgendwie 100 Führungskräfte. Ja, und das war natürlich der Schlüssel zum Erfolg. Also mit den Führungskräften zu arbeiten und denen klar zu machen, hey, ihr gebt den Ausschlag, ja, wenn ihr einen guten Job macht, ja, dann können wir hier das Ding rocken, ja. Aber wenn ihr einen schlechten Job macht, ja, dann geht hier einiges im Bach runter. Ja, das heißt, ihr habt es in der Hand, ja, und das lass uns mal gemeinsam gucken, was braucht es, damit wir eine gute Führungskultur aufbauen und damit über das Thema Führung wir die Botschaften von Rittersport wirklich transportieren, ja, an den Letzten, der irgendwo am Band steht. Ja. Mhm. Und das war so ein ganz wichtiger Schlüsselaspekt, ja, mit dem Thema Führung zu arbeiten, also da ein klares Leitbild zu entwickeln. Wie wollen wir überhaupt Führung gestalten bei Rittersport? Was ist uns eigentlich wichtig? Welche Werte haben wir eigentlich beim Thema Führung? Mhm. Und das dann runter zu kaskadieren in ein klares Kompetenzmodell, in ein Trainingsprogramm und dann aber auch in so ein Führungskräftefeedback. Das heißt, die Mitarbeitenden bewerten einmal im Jahr ihre Führungskraft. Ja, ja, 60 Fragen. Ja,
zu läuft sagen, das okay, heute noch so?
Keine Ahnung.
Okay, egal. Aber ihr habt das damals so gemacht.
Ja, was ist mir wichtig? Was macht meine Führungskraft gut? Was macht meine Führungskraft schlecht?
Ja.
Ja, gibt meine Führungskraft gutes Feedback? Ja, unterstützt mich meine Führungskraft bei meiner Entwicklung? Und dann aufgrund dieses Feedbacks zu gucken, okay, liebe Führungskraft, ja, hier gibt es noch ein paar blinde Flecken. Ja, lass uns mal gucken, was für ein Trainingsprogramm hilfreich ist, damit du hier eine bessere Führungskraft wirst. Also den Führungskräften zu helfen, besser zu werden. Und das ist natürlich der Schlüssel für die Kulturveränderung. Weil damit hast du den direkten Zugriff sozusagen auf die Kommunikation im Unternehmen und auf die Kultur.
Und da geht natürlich mein Herz auf als Personalkollege. Ich mache jetzt ja schon lange keine Personalarbeit mehr im eigentlichen Sinne, wie du das gemacht hast. Ich bin 10 Jahre raus jetzt als Personal, oder länger schon, 13 Jahre als Personalchef. Aber diese Führungsthematik ist natürlich das Schwierigste und die Königsdisziplin. Und darunter ist aus meiner Sicht alles unterzuordnen oder darunter kann man alles subsumieren, wenn die Führung schlecht ist. Ist das Unternehmen nicht gut aufgestellt? Und das ist natürlich ein sehr weites Feld. Und wenn man da Profis hat, die wissen, was sie tun, ist das wirklich einer der Schlüssel zum Erfolg. Da bin ich komplett bei dir. Und vielleicht noch ein Satz zu deinem Chef. Ist ja toll, dass die das gesehen haben. Ich meine, wir als Personal haben ja auch immer Menschen weiterentwickelt. Und wir brauchen ja auch Leute, die uns weiterentwickeln. Und dass du die Chance bekommen hast von dem Alfred Ritter, dass der gesagt hat, hey, das ist mein Controller, der kann aber auch irgendwie mit Menschen umgehen, soll der mal Personalchef werden. Das ist ja schon mal per se erstmal ungewöhnlich und spricht für das Unternehmen. Ich kenne das von IKEA, wo ich früher ganz am Anfang meine ersten Schritte gelaufen bin. Da ging es auch immer darum, querzudenken, wer kann wo was machen und wie können Leute sich weiterentwickeln und wo ist deren Potenzial. Okay, mein Lieber. Und dann gab es 2016 eine Veränderung.
Ja, und also was ich da noch ergänzen möchte, also einmal, genau, Alfred Ritter, das war phänomenal, wie der das Gesamtunternehmen geführt hat. Ich bin dann, als ich dann ernannt wurde, bin ich zu ihm hin und habe gesagt, welche Erwartungen hast du denn an mich? Ja, jetzt in meiner Rolle als Personalleiter, ja, dachte, jetzt kommt so eine zack, 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 ja, erstens, zweitens, drittens. Und er hat einfach nur gesagt, ich vertraue dir, dass du das Richtige machst.
Super.
Und das fand ich so mega. Und das war wirklich ein sehr prägender Satz, der mich auch in meiner Zeit danach immer wieder geprägt hat, zu sagen, hey, ja, das ist doch echte Führung. Ja, in seine Leute zu vertrauen, ja, und letztendlich nur Rahmenbedingungen zu schaffen, zu sagen, hey, was braucht ihr, damit ihr einen guten Job machen könnt, ja, und das war echt so ein Gänsehautmoment.
Ja.
Und ich hatte ja von Personal keine Ahnung, ja, im Controlling dachte ich immer, ich bin der Beste, ja, also jedes spannende Thema habe ich gesagt, okay, das mache ich, ja, als oberster Chef, ja, ziehe ich sozusagen die tollen Themen zu mir, weil nur ich kann die richtig kniffligen Fälle lösen. Im Personal hatte ich keine Ahnung, das heißt, ich war gezwungen, meinen Leuten zu vertrauen, dass sie das Beste machen. Ja, und immer zu sagen, Leute, ich habe keine Ahnung, lass uns gemeinsam gucken, wie wir den besten Weg finden. Mhm. Und das war schon für meine persönliche Entwicklung genial. Ja, weil ich habe wirklich gelernt, loszulassen. Ich habe gelernt, in die Leute zu vertrauen. Ich habe gelernt, als Chef muss ich mich nicht darüber definieren, dass ich der Beste bin, sondern dass ich eine starke Mannschaft aufbaue und es erlaube, dass meine Leute schlauer sind als ich, ja, und dass meine Leute ihre Probleme lösen, weil sie die Kompetenz haben,
was bist
ohne
du für ein
ständig
Sternzeichen?
Zu mir zu rennen und mich zu fragen.
Was bist denn du für ein Sternzeichen?
Ich bin Krebs.
Ah ja, im Juli irgendwann, ne?
Juni, genau, Ende Juni.
Ah, okay, ich bin Mitte
Juni.
Jetzt
kommt hier
okay,
der Astrologe, okay.
Nein, ich bin kein Astrologe, aber ich finde das ganz spannend. Also dann bist du, ich bin der Zwilling im Juni und dann bist du, genau, du bist Ende Juni dann Krebs. Nee, Quatsch, ich finde das immer ganz interessant. Ja, Punkt. Danke, dass ich dich unterbrechen durfte.
Aber genau, du bist Zwilling, weil mir sagen manche, ich bin am 22. Juni geboren, das heißt, ich bin der erste Krebs und ich habe wohl noch sehr viel vom Zwilling. Also vielleicht haben wir da ein paar Gemeinsamkeiten.
Ich glaube schon. Hey, wir sind jetzt 2016.
Jetzt sind wir mehr, 2016, genau. eigentlich muss ich früher anfangen, 2013. Mhm. Nee, ich fange noch früher an. Mhm. Also, ich habe 3 Kinder. Mhm. Ich habe mich, als meine erste Tochter auf der Welt war, viel mit dem Thema Pädagogik beschäftigt. Mhm. Alternative Pädagogik war für mich relativ schnell klar, dass es so Richtung Schule und sowas ein alternativer Weg ist, weil das hat mich so gepackt, so diese Frage, wie, ja, eigentlich wie im Business, ja, wie können wir Kindern die besten Rahmenbedingungen geben, dass die ihr Potenzial voll entfalten können? Mhm. Naja, jedenfalls, ja, haben wir dann unsere Kinder auf eine freie Schule geschickt, wo genau diese Rahmenbedingungen gegeben waren. Und das war so ein kleiner Verein. Ja, ich habe mich da schnell auch im Verein engagiert, war dann auch im Vorstand dieses Vereins und so weiter, da in der Nähe von Stuttgart. Mhm. 2013 gab es ein Landesverbandstreffen der freien Schulen in Baden-Württemberg. Mhm. Ja, das heißt, da gab es so ein paar Schulen in Baden-Württemberg, die nach ähnlichem Konzept gearbeitet haben. Ich war im Vorstand, dann haben wir uns ab und zu mal getroffen. So, und dieses Treffen war am Schloss Tempelhof, weil die hatten auch ganz frisch eine Schule gegründet nach diesem Konzept. Und ich bin da hingefahren zu diesem Treffen, bin zu diesem Ort gekommen und war sowas von geflasht und dachte, wow, was ist das für ein cooler Ort? Eine Lebensgemeinschaft, die sich auf die Fahne geschrieben hat, gemeinschaftlich, ökologisch zu experimentieren, wie kann ein gutes Leben sein? Ja, ich habe das damals gar nicht so richtig kapiert. Ich habe diesen Ort gesehen, ich habe mit Menschen gesprochen und in meinem Kopf war nur, ist das genial. Ich bin nach Hause gefahren, habe meiner Frau erzählt, ja, ich habe hier gerade den coolsten Ort der Welt kennengelernt. Ja, die hat so ein bisschen gedacht, ey, was hast du denn geraucht, ja? Naja, jedenfalls, das Thema hat uns nicht mehr losgelassen. Dann bin ich mit meiner Frau zusammen hergekommen, mit unseren Kindern sind wir hergekommen, immer wieder. Ja, das war 2013. Und bei jedem Besuch haben wir uns wieder die Frage gestellt, finden wir irgendein Argument, was dagegen spricht, alle unsere Sachen zu packen und zum Tempelhof zu gehen? Und wir haben immer gehofft, irgendwann kommt das Argument zu sagen, nee, nee, ist ja alles gut, unser Leben ist doch prima, ja, Doppelhaushälfte, gesunde Kinder, die glücklich sind, nette Nachbarn, ein super geiler Job, ja, Personalleiter von Dritter Sport, das ist der beste Job, den man haben kann auf der Welt, ja. Aber ja, 3 Jahre haben wir nach Argumenten gesucht, ja, und irgendwann war der Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, weißt du was, entweder wir machen das jetzt oder wir werden es unser Leben lang bereuen.
Lass mich mal kurz eine Zwischenfrage stellen. Wie groß war damals die Gemeinschaft Schloss Tempelhof? Dann geht es weiter in deinem Text, aber wie groß waren die damals 2013?
Ach, das waren so vielleicht 70, 80 Erwachsene und so 40 Kinder.
Okay, und dann, ne, alles klar, 70, 80, sorry, weiter mit deiner Frau. Ey, wir finden kein Argument, das nicht zu tun. Lass es uns tun.
Ja, und dann 2016, Job gekündigt bei Ritter Sport, die Zelte abgebrochen in Waldenbuch und zack, ja, ins Hohenloge nach Kressberg in die Gemeinschaft Schloss Tempelhof. Ja, das ist ein längeres Aufnahmeverfahren und so weiter. Ja, aber letztendlich 2016 war es dann soweit, dass ich schon auf der einen Seite schweren Herzens, weil also Ritter Sport war eine richtig geniale Zeit, ja, hat richtig viel Spaß gemacht, das war wirklich wie eine Familie und auf der anderen Seite mega Freude über das, was kommt. Und das Schöne war ja, also es hat irgendwie so viel zusammengepasst. Also einmal diese Gemeinschaft, die mich mega angefixt hat, ja, auf verschiedenen Ebenen, kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Und auf der anderen Seite die Sache, okay, aber ich habe ja jetzt so viel Wissen aufgebaut, wie kann ich das noch irgendwie in die Welt bringen? Das heißt, dieses Thema, ja, in Gemeinschaft leben und nebenher eine Selbstständigkeit aufbauen, das war einfach eine mega, mega Kombi.
Und das ist ja meine Frage jetzt. Das war ja nicht nur eine Entscheidung für ein anderes Lebensmodell und eine andere Lebensgemeinschaft, sondern du hast ja zugleich auch überlegen müssen, wie du die Marie ranschleppst. Du musst ja Geld verdienen für 3 Kinder. Und das war ein paralleler Prozess offensichtlich. Eine Veränderung, in die Selbstständigkeit zu gehen, war der zweite Teil der Entscheidung, daneben im Schloss Tempelhof zu leben. Das habe ich richtig verstanden. Es war dir
ja,
klar?
Ja, genau. Ich habe dann noch eine Ausbildung zum Organisationsentwickler gemacht. Und das hat mir nochmal richtig gut geholfen, so ein Fundament zu schaffen, so mit der Frage, wie kriege ich denn bei den Themen, die in Organisationen umgesetzt werden müssen, Veränderungsprojekte, Transformation, wirklich die Leute mitgenommen. Ja, da hatte ich ja schon viel gemacht, bei Ritter Sport, aber auch schon vorher. Und damit habe ich nochmal so das Handwerkszeug bekommen, Werkzeuge, die mir wirklich helfen, dann im Operativen die Leute mitzunehmen, klare Strukturen zu setzen, Prozesse aufzusetzen. Und das war dann auch so das Thema, wo ich gesagt habe, ach ja, okay, mit dem Werkzeugkoffer kann ich jetzt auch gut in die Selbstständigkeit gehen.
Und du warst 46 zu dem Zeitpunkt.
Ja, genau. Ja, gut gerechnet.
Genau. Ich war 43, als ich mein Leben verändert habe. Das scheint ja möglicherweise in dieser Dekade öfter zu passieren. Und was mich an deinem Weg, und wir sind ja noch lange nicht fertig mit diesem Gespräch, aber was mich an deinem Weg so beeindruckt, ist offensichtlich die Fähigkeit, Chancen zu sehen im ersten Schritt und im zweiten Schritt diese Chancen auch zu ergreifen. Es nützt ja nichts, wenn du nur was siehst und es dann nicht machst. Also die Veränderung sehen, also diese 3 Jahre, diesen Prozess mit dir selbst und deiner Frau offensichtlich herumzutragen, ich will dahin, aber was spricht dagegen? Und es dann zu tun und dann auch in so eine Selbstständigkeit zu springen, was ja eine große Verantwortung ist und ein großes Risiko auch birgt. Und ja, finde ich total spannend. Und das ist der Grund, warum ich dich hier eingeladen habe, Michael, warum ich dich haben wollte in meinem Podcast. Ich bin auf dieses Schloss Tempelhof gestoßen, weil es mal irgendwann eine Reihe zum Glück gab in der ARD, eine Themenreihe, das Glück, Anke Engelke, die ich verehre, die ich großartig finde, diese als Mensch, als Komiker. Ich kenne die natürlich nicht persönlich, aber ich finde das toll, was die macht. Und dann mache ich den Fernseher an und sehe Schloss Tempelhof und denke, hä? Das ist doch irgendwie der Michael, was ist das denn jetzt? Ne? Und da habe ich das zum ersten Mal wahrgenommen. Und vielleicht kannst du jetzt ein bisschen erzählen über deine Erfahrungen dort. Aber bevor du anfängst, gib mir nochmal eine Zahl. Als du da zuerst warst, waren 70, 80 Erwachsene. Status heute ist wie? Gib mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten zu der Gemeinschaft in den nächsten 10 Minuten, bitte. Kannst du jetzt sofort sagen oder später, leite es her, du hast das Wort.
Ja, wir sind jetzt ein bisschen gewachsen. Wir sind jetzt vielleicht 100 Erwachsene und 50 Kinder. Also das ist jetzt nicht so ein Wahnsinnswachstum, ja, weil wir schon sehr bewusst und sehr behutsam wachsen, weil ja jeder Mensch, der neu dazukommt, gut integriert werden muss. Mhm. Wir leben hier sehr intensiv zusammen. Mhm. Ich finde es immer total schwierig, hier uns zu beschreiben, weil als ich das erste Mal da war, das war eine totale Bauchentscheidung. Mhm. Also so rational kann man auch sagen, hey, bist du verrückt? Ja, was tust du dir das an, ja, mit 100 Erwachsenen hier permanent in intensive Prozesse reinzugehen und so intensiv zu leben, dass es ständig viel Konfliktpotenzial gibt, ja, ständig Reibereien. Und genau das ist das Schöne, ja, weil wir hier geniale Werkzeuge haben, um miteinander immer wieder drauf zu schauen, ja, wie kommen wir aus unseren Konflikten raus, die einfach da sind, weil wir sehr unterschiedliche Menschen sind, und wie können wir diese Vielfalt tatsächlich leben und akzeptieren, dass jeder Mensch anders ist, ja, und wir einfach sagen, okay, ich versuche dich nicht zu bekehren, du versuchst mich nicht zu bekehren, aber gemeinsam versuchen wir, ja, die Power, die wir gemeinsam haben, auf die Straße zu bringen, um uns nach vorne zu bringen, aber eben nicht nur auf uns zu schauen, sondern auch zu gucken, wie können wir das, was wir tun, gut für uns sein, wie kann es gut sein für unsere Mitmenschen und wie kann es auch gut sein für den Planeten. Also wirklich so dieses, hey, wir gucken größer, ja. Und da braucht es einfach diesen Dreiklang, ja. Also es hilft nichts, wenn ich nur egoistisch immer nur auf mich schaue, ja, dann kann ich auf Dauer auch nicht glücklich sein. Aber es hilft eben auch nicht, nur auf den Planeten zu schauen, ja, und jetzt werde ich hier der Hardcore-Öko, ja, und mach gar nichts mehr, sondern es muss mir gut gehen, ja, aber ich muss immer auch gucken, dass es mir gut geht, meinen Mitmenschen und eben auch dem Planeten. Und das ist total cool, weil das macht total viel Spaß.
Super Satz, kommen wir gleich noch mehr, genau das vertiefen wir ja gleich nochmal, dieser Spannungsbogen von ökologischer Landwirtschaft, von nett miteinander oder von sich offen begegnen, auch miteinander zu ringen und dann Gutes in die Welt zu bringen, ohne sich selber zu vergessen. Meine Frage, du hast es vorhin so formuliert, wir wollen uns hier nicht gegenseitig bekehren. Du wirst nachher verstehen, warum ich diese Frage stelle. Habt ihr irgendwelche Glaubensrichtungen? Seid ihr alles da von Atheisten, Agnostikern bis zu Katholiken und Hardcore-Muslimen oder weiß der Teufel? Gibt es da irgendeine Richtung? Oder weil Hintergrund der Frage, ne, dass, wenn man davon erzählt, so eine Lebensgemeinschaft, oh, ist das auch eine Glaubensgemeinschaft oder was ist da los, ist eine Sekte und so, damit wirst du ja öfter mal konfrontiert sein, dass das alles nicht der Fall ist, das weiß jeder, der gerade ausdenken kann, aber manche sind ja ein bisschen, ja, manche brauchen ein bisschen Hilfe, damit sie Sachen verstehen. Meine Frage ist, Churches, Glauben, gibt es da irgendeine Richtung, irgendwas, oder ist das alles Latte?
Nee, es gibt keine Richtung. Also wir sind absolut undogmatisch. Ja, das heißt, es gibt kein Dogma. Mhm. Es gibt auch keinen Führer, keinen Guru und nichts. Mhm. Und das ist ja das total Spannende. Ja, ich als Personaler und Organisationsentwickler, ja, wir sind quasi hierarchiefrei. Ja, wir sind basisdemokratisch. Und das hat mich auch total angefixt, als ich das gehört habe, zu sagen, hey, wie funktioniert denn sowas? Ja, also Dinge, die ich mir in meinem beruflichen Leben eigentlich immer gewünscht habe, zu sagen, wie kommen wir denn raus aus diesem, ja, nur weil jemand jetzt Chef ist, ja, hat der, macht der hier Ansagen, ja, und versaut quasi die ganze Mannschaft, hin zu einem, lass uns mal gemeinsam gucken, wie es gehen kann. Wir sind alle auf Augenhöhe hier unterwegs, jeder hat die gleiche Stimme und gemeinsam müssen wir nach vorne kommen, ja. Und das, ich habe mich viel auch beruflich damit beschäftigt und viele Organisationen kriegen das einfach nicht hin, ja. Und Schloss Tempelhof kriegt es hin auf eine ganz besondere Art und Weise. Und das hat mich auch extrem begeistert im Vorfeld in der Theorie, wo ich dachte, wow, das ist ja so cool. Und jetzt, ja, ich lebe jetzt 10 Jahre hier, wo ich immer wieder sage, wow, wie cool kriegen wir das hin,
genau,
uns immer wieder zu besinnen. Ja, es gibt hier niemanden, der drüber steht. Und natürlich, wir haben natürlich schon auch eine Hierarchie, aber das ist eine Kompetenzhierarchie. Mhm. Ja, die Leute vertrauen mir. Wenn ich sage, ich habe eine Kompetenz in dem Feld, ja, und dann alles klar, mach du, ja, und wir unterstützen dich. Und aber genau, diese Hierarchie entsteht eben nicht über, ja, da ist ein Chef und der sagt, oh, okay, und du bist jetzt hier mein Hilfs-Sheriff, ja, sondern es kommt von unten. Ja, das heißt, es geht über Vertrauen, es geht über Kompetenz und das ist einfach genial und das funktioniert eben auch, ja, weil dadurch entsteht eine Organisationsstruktur, die letztendlich jeden Menschen an den Platz setzt, wo er die meiste Power entfalten kann und die meiste Kompetenz hat.
Aber das hört sich an wie eine Utopie, die Wahrheit geworden ist. Und die meisten werden ja sagen, was erzählt denn der da für ein Kokolos? Das funktioniert doch, das geht doch gar nicht. Wie soll denn das gehen? Deswegen brauche ich von dir jetzt ein paar Beispiele. Ich habe dich hier soziokratischen Tempelritter in friedlicher Ökonomie genannt. Soziokratie müsstest du vielleicht nochmal erklären, was das bedeutet oder soziokratische Entscheidungsprozesse. Und ich möchte jetzt von dir konkret hören, wie das im Einzelfall funktioniert hat. Weil wenn du jetzt behauptest, das klappt, ja, ich glaube dir das, ne? Aber reicht ja nicht. Ne? Wir sind jetzt hier im schönen Gespräch, du kennst das ja, lieber Michael, Beispiele, Futter.
Genau, also Soziokratie, das ist ja ein Organisationsmodell, was darauf basiert, dass die Mitglieder der Organisation auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Es gibt kleine Teams, die klare Verantwortungsbereiche haben. Und es gibt eine starke Vernetzung zwischen den Teams, sodass die Kommunikation gewährleistet ist und dass alle Mitglieder der Organisation eine hohe Transparenz haben über das, was gerade läuft. Ja, das ist so die theoretische Basis. Und der Soziokratie ist ein Konzept, ja, und ich bin kein Freund davon, Konzepte aus der Schublade zu holen und irgendwie 1:1 umzusetzen. Aber das ist so einer der Ideengeber für unsere Entscheidungsstrukturen hier am Tempelhof. Das heißt, erstmal sind alle irgendwo organisiert in diversen Kreisen und dann gibt's, jeder Kreis hat gewisse Kompetenzen, die er entscheidet, ja, und dann haben wir ein hohes Maß an Transparenz. Also rein konkret, also ich engagiere mich hier eben als geschäftsführender Vorstand vom Verein für die Schule. Der Verein ist Träger von unserer Schule, von unserem Waldkindergarten und noch von verschiedenen Projekten von jungen Erwachsenen. Und wir als Schule sind eben ein Kreis, ja, der sehr autark Dinge entscheiden kann, die unseren Schulalltag betreffen. Das heißt, da darf niemand anderer aus dem Dorf mitreden, ja, weil das würde ja komplett unseren Schulalltag behindern. Mhm. Wenn jetzt hier jeder mitsprechen wollte, welche Bücher wir anschaffen und ob wir jetzt rote Stifte oder grüne Stifte kaufen. Das heißt, solche Dinge entscheidet der Schulapparat komplett autonom. Mhm. Und dann gibt es aber Dinge, ja, und das hatten wir 2019, als wir ein neues Schulgebäude bauen wollten. Das war natürlich eine Entscheidung, die das ganze Dorf betroffen hat, weil da geht es darum, welcher Standort, welche Größe, auch die Finanzierung ist ja letztendlich ein Thema, die jeden betrifft, weil wenn da irgendwas im Bach runtergeht, dann hängen wir da jetzt alle mit drin. Das heißt, das war dann ein großes Thema und das funktioniert dann so, es gab ein kleines Team. Ich habe die Projektleitung übernommen für das ganze Thema Schulbau. Wir haben dann Ideen ausgearbeitet und dann haben wir ein Gremium, das nennt sich Dorfplenum. Das ist sozusagen unser wichtigstes Entscheidungsgremium, wo jeder aus der Gemeinschaft, also jeder Erwachsene aus der Gemeinschaft eine Stimme hat. Und da stellen wir dann den konkreten Antrag. So, seid ihr dafür, dass wir da hinten am Waldrand dieses Schulgebäude bauen, ja, für 3 Millionen Euro, bla bla bla, Finanzierung und so weiter.
Einstimmig oder Mehrheitsentscheidung dann?
Genau, und jetzt haben wir nämlich eine Konsensentscheidung. Aha. Konsens heißt, jeder muss Ja sagen. Und wenn es nur einen gibt, der Nein sagt, dann wird weiter diskutiert, ja, bis diese eine Person.
100 Erwachsene im Plenum.
Ja.
Du musst 100 Leute davon überzeugen, dass die Schule da hinten am Waldrand gebaut wird.
Genau. Ja, und das ist genial, weil, wenn ich eine Mehrheitsentscheidung habe, dann gibt es immer Leute, die überstimmt wurden
und die
am Ende sagen,
sind.
Ja, ich fand das früher scheiße, ich finde das heute noch scheiße, ja. Und im schlimmsten Fall sorge ich dafür, ja, dass am Ende alle sagen, ah, seht ihr, ja,
war doch scheiße,
hat doch nicht funktioniert.
Hab ich doch immer gewusst.
Genau. Und Konsens, ja, das Geniale ist, ja, du hast am Ende eine Entscheidung, wo alle Ja gesagt haben. Das heißt, alle stehen voll hinter dieser Entscheidung. Und da gibt es jetzt viele Vorurteile, ja, oh, wir labern ja hier ohne Ende, ja. Aber letztendlich haben wir hier schöne Strukturen geschaffen, wo das relativ gut funktioniert. Mhm. Ja, und ich sag mal, Geheimnis des Erfolges ist, dass wir ja nicht nur auf der Entscheidungsebene, mehr wie so ein Kaninchenzüchterverein, einmal im Monat zusammenkommen, irgendwelche Entscheidungen treffen, sondern dass wir im Alltag auch immer wieder uns eng vernetzen auf der persönlichen Ebene, sodass wir eine persönliche Beziehung haben. Ja, und das ist natürlich extrem wichtig. Und du kennst das ja vielleicht auch, ja, oftmals so fachliche Konflikte haben ja meistens was Tieferliegendes auf der persönlichen Ebene.
Immer.
Ja, und das zeigt sich dann auf der fachlichen Ebene. Ja, und dann denkt man, man streitet sich jetzt hier über die Größe seines Büros, ja, dabei liegt halt irgendwas drunter, ja, irgendein Neid oder irgendwas, ja.
Darf ich mal was Schlaues sagen, Michael? Wir müssen immer unterscheiden zwischen Auslöser und Grund eines Konfliktes. Und das ist ja genau das, was du sagst. Der Grund ist oftmals irgendeine persönliche Animosität und der Auslöser ist irgendeine fachliche Grütze, hinter der man sich versteckt. Und sagt, boah, da hat der Michael, aber das ist falsch, Michael, diese Entscheidung. Dabei hat er irgendwie schlechte Laune, weil du den mal blöd angeguckt hast oder sowas.
Ja. Ja,
also das,
genau.
Ja, haben wir Konsens, ja, okay.
Und das heißt eben, damit dieser Konsens funktioniert, brauchen wir eine Beziehungskultur, die funktioniert. Das heißt, wir müssen immer wieder in Beziehung gehen, wir müssen immer wieder gucken, klemmt es gerade irgendwo, braucht gerade irgendjemand irgendwas, geht es uns allen gut, ja. Und wenn das gewährleistet ist, dann funktioniert nämlich auch der Konsens, weil dann geht es wirklich nur noch rein um die Fakten, ja. Und dann kommen wirklich, dann kann man sagen, ja, Schwarmintelligenz, dann kommen 100 gute Ideen zusammen auf einen Punkt, ja, verdichten sich zu der besten aller Lösungen. Ja,
kannst du
und
mal,
das funktioniert, ich sag mal, meistens, nicht immer. Und immer, wenn es nicht funktioniert, merken wir wieder, ah, wir scheinen hier ein Thema zu haben. Ja, deswegen machen wir auch regelmäßig Intensivzeiten, wo wir uns treffen und wo wir eigentlich nichts anderes machen, als unsere Beziehungen zu klären, Konflikte zu klären. Ja, zu gucken, wo klemmt es hier gerade irgendwo auf der persönlichen Ebene und was braucht ein Einzelner, um wieder gut sozusagen Teil der Gemeinschaft zu sein. Und bei diesem Thema Schulbau, das war schon natürlich nicht ja ein Dorfplenum, hey, wir wollen eine Schule bauen, 3 Millionen da oben am Waldrand, alles klar, macht mal. Sondern das war ein Prozess, der sich über mindestens ein Jahr hingezogen hat. Es kamen immer wieder Fragen auf. Ja, dann haben wir die wieder mitgenommen, haben nochmal eine Runde gedreht, haben die Fragen beantwortet, haben abseits von irgendwelchen Dorfplänen mit Leuten gesprochen, die noch irgendwelche Bedenken oder irgendwas hatten. Das heißt, es ist schon sehr viel Arbeit, ja, aber am Ende ein mega geniales Gefühl zu sagen, okay, das ganze Dorf hat jetzt Ja gesagt zu diesem Projekt. Und es hat sich natürlich dann auch viel bewegt, ja, von, also was natürlich auch wichtig ist, ich muss mein eigenes Ego zurückstellen. Nur weil ich jetzt ja diese Schule für 3 Millionen am Waldrand bauen will, heißt das eben noch lange nicht, dass sie kommt, ja, sondern ich muss natürlich auch die anderen ernst nehmen mit ihren Bedenken und mit ihren Fragen und sagen, okay, ja, coole Frage, ja, ich unterstelle jetzt mal, dass du das Beste willst für uns, ja, und für unsere Schule, ja, und für unsere Gemeinschaft und jetzt integriere ich deine Frage und deine Bedenken und guck mal, wie wir zusammen hier zu einer anderen Lösung kommen, die vielleicht genauso genial oder genialer ist als das, was ich mir im Vorfeld alleine ausgedacht habe.
Wie schaffst du das? Meine Frage ist, ich habe ja viel mit Menschen zu tun, die fachlich großartig sind. Habe ich beruflich, ich habe mit Leuten zu tun, Michael, fachlich totale Granaten. Und erfolgreich sind die, die von der Persönlichkeit anschlussfähig sind, Anschlussfähigkeit beweisen. Und in dem Zusammenhang stelle ich dir die Frage, wie es dir gelingt, dein Ego zurückzustellen. Was ist denn dein Geheimnis? Wie schaffst du das, dein Ego zurückzustellen? Und was können vielleicht andere daraus lernen, die so riesen Egos haben und die das nicht schaffen?
Ja, das ist immer wieder die eigene Reflexion. Ja, das ist eben, das ist nichts, was ich im Kopf entscheide und sage, jetzt mache ich das mal und dann ist es so, sondern ich brauche ein Umfeld, das mir ein klares Feedback gibt. Das habe ich hier zum Glück. Das heißt, ich brauche wirklich Freunde, die sagen, hey, ja, was machst du denn hier gerade? Ja, warum reitest du jetzt gerade dieses tote Pferd? Dass ich immer wieder reflektiert werde mit meinen eigenen Themen und mich immer wieder auch reflektiere mit der Frage, was war jetzt eigentlich Auslöser dieser Entscheidung oder dieses Ausspruchs? War es jetzt mein Ego oder war es jetzt wirklich irgendwie ein Thema, was ich tatsächlich hatte? Und das ist natürlich hier ein geniales Umfeld, weil wir haben hier eine sehr offene Feedback-Kultur und das brauche ich ja. Wenn ich immer wieder ein Feedback kriege, dann lerne ich natürlich auch leichter, immer mal wieder hinzugucken, ja, und also in mich zu gucken und mich zu hinterfragen und da immer wieder das Übungsfeld zu haben, okay, ja, vielleicht ist das Ego doch hier manchmal im Weg für eine gute Entscheidung und für ein gutes Zusammensein.
Du hast 3 Kinder, du hast gesagt, 2013 ging das los, du wolltest eine andere Schulform für deine Kinder und jetzt bist du quasi der Schulchef da, der eine neue Schule gebaut hat. Ich verkürze das mal so ein bisschen, ne? Ist ja total geil. Du musst ja ein extrem zufriedener Mensch sein, weil es dir offensichtlich gelingt, ich stelle mal eine These in den Raum, so wie ich dich jetzt gerade so erlebe, musst du extrem zufrieden sein, weil du es schaffst, Dinge in die Hand zu nehmen und zu verändern. Eine gute Schulform für deine Kinder oder für die Kinder dann später deiner Kinder zu schaffen, in Entscheidungsprozesse zu gehen, Selbstwirksamkeit zu spüren, 100 Leute mitzunehmen bei einem Schulbau. Das muss doch total geil sein. Da muss doch die Sonne aus dem Ohr scheinen, sozusagen.
Ja, ich bin mega zufrieden, ja, weil ich schon das Gefühl habe, ich bin total wirksam. Ich habe hier auch ein Umfeld, wo ich wirksam sein kann, ja, wo es spannende Projekte gibt, wo ich mich einklinken kann und wo ich meine Kompetenzen einbringen kann. Und ich habe ein hohes Maß an Selbstorganisation, also dass ich wirklich das Gefühl habe, ich bin Herr meiner Dinge, die ich nach außen bringe. Ich habe niemanden, der mir sagt, was ich zu tun habe. Also das ist schon, also ich würde mal sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 Zufriedenheit bin ich schon auf der 9,95.
Super.
Und das ist schon ein Thema, wo ich immer wieder sage, wow, wie cool ist das denn, ja? Und wie bin ich hier hingekommen, ja? Das waren ja letztendlich alles Zufälle.
Also kein Zufall, das Verfügung.
Fing ja an, ja, dass mich dann Headhunter anruft, der mich dann nach Süddeutschland zieht zu Rittersport. Super genialer Job. Auch da hatte ich ein geniales Lernfeld, was ich da alles gelernt habe. Das war unglaublich, ja? Und dann der Sprung zum Tempelhof, das Thema Selbstständigkeit. Also, ja, und alles, wo ich sage, okay, da war das jetzt wirklich eine bewusste Kopfentscheidung? Nee, eigentlich nicht. Ja, es war so ein bisschen Bauchentscheidung und viele Zufälle, wobei es gibt ja Leute, die sagen, es gibt keine Zufälle, ja, das ist alles vorherbestimmt.
Nee, das war auch nicht, aber es sind Sachen, die ins Rollen kommen und das sind Sachen, die sich fügen, sozusagen.
Und dafür brauche ich natürlich auch eine Klarheit zu sagen, wo will ich hin? Ja, genau. Und das ist natürlich auch dieses Thema, ja, Controlling. Das hat mir da auch immer Spaß gemacht.
Ja, klar, ja,
das ist
ja
genau wieder dieser rote Faden.
Ja, klar.
Als Controller, das Wichtigste ist, immer zu fragen, was ist dein Ziel? Wo willst du hin? Ja, genau. Und nur wenn du ein Ziel hast, dann kann man auch auf dieses Ziel zusteuern und kann sich immer wieder die Frage stellen, okay, wir haben das Ziel noch nicht erreicht, was braucht's, ja? Welche Veränderungen müssen wir machen, um das Ziel zu erreichen? Und das hat mich natürlich schon sehr geprägt.
Ja, absolut. Und genau deswegen, liebe Leute, sind meistens aus meiner Erfahrung die Personaler, die erfolgreichen, die aus anderen Professionen kommen oder die eben nicht nur Personal gemacht haben, sondern die eine Struktur im Kopf haben. Und das ist eben der Michael Selig, da bist du einer von denen mit deinem Controlling-Hintergrund. Deswegen finde ich das so spannend. Michael, das werden wir auch nicht mehr tun, wenn du einverstanden bist, gar nicht so viel über deine Selbstständigkeit als Organisationsentwickler und Berater gesprochen. Wir haben ja schon Projekte gemeinsam gemacht, du und ich. Du bist auf deiner Homepage, findet man dich. Du bist ein großartiger OE-Typ und Trainer und Entwickler. Können die Leute alle nachlesen auf deiner Website. Ich will heute mit dir genau über diese Tempelhof-Geschichte sprechen, was wir jetzt ja schon tun. Und was mir wirklich am Herzen liegt, auch nochmal rauszuarbeiten, wenn du einverstanden bist. Ich wollte jetzt nicht über dich wegbügeln, aber diese OE-Geschichte, ne, da haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen und das ist das zweite Standbein, was du machst und auch sehr erfolgreich, auch bei Kunden von mir schon sehr erfolgreich gemacht hast, aber das ist jetzt ja so ein bisschen das Handwerkszeug, aber mir geht es mehr um die Seele und um das, was Menschen motiviert, denn ich habe ja Menschen in meinem Podcast, die mit Passion irgendwas tun, das ist der rote Faden. Du bist hier, weil du mit Leidenschaft für etwas stehst und das ist das, was du beim Schloss Tempelhof machst. Plus alles andere daneben noch. Und offensichtlich gelingt es euch gut, in eurer Lebensgemeinschaft Menschen zu euch zu holen, die eure Werte teilen, eure Vorgehensweisen teilen, weil offensichtlich die wichtigen Entscheidungen im Konsens getroffen werden können. Wenn ihr euch Flitzpiepen an Bord holen würdet, hättet ihr mehr Stress und würdet diese Entscheidung ja nicht durchkriegen. Also wenn ihr Leute holen würdet, die schlecht, also wenn ihr in eure Organisation Menschen an Bord holen würdet, die nicht zu einer größtmöglichen Schnittmenge eure Werte teilen, hättet ihr mehr Herausforderungen. So, und jetzt ist natürlich die ganz spannende Frage. Alter, wie gelingt denn euch das? Macht ihr ein Assessment Center oder wie ist das? Was muss Tommy's Talk, was muss ich tun, um zu euch zu kommen und bei euch aufgenommen zu werden, wenn ich das denn wollte?
Ja, und immer den Schwenk nochmal zu machen, auch zu meinen anderen Tätigkeiten, das greift ja alles wunderbar ineinander, weil das, was ich hier lerne, bringe ich ja auch wieder in meine Organisationsentwicklungsthemen ein. Und was wir bei dem Thema Onboarding und Recruiting nämlich absolut richtig machen hier, ja, wovon so manche Organisation lernen kann, ist eben, wir haben hier keine Personalabteilung, wo dann drei Hanseln entscheiden, okay, die Person nehmen wir, sondern ja, wir haben hier diese Schwarmintelligenz, das heißt, wir versuchen, neue Menschen, die zu uns kommen wollen, mit möglichst vielen Menschen, die schon hier sind, in Kontakt zu bringen. Ja, und am Ende wieder Konsensentscheidung, das heißt, sobald einer sagt, nee, ja, bei der Person, da habe ich totale Bauchschmerzen, dann kommt die Person hier nicht an. Ja, und das ist meines Erachtens so das Schlüsselwort, ja, diese Schwarmintelligenz, die eben nur in so einer hierarchiefreien Organisation funktioniert, wo eben kein Chef mal eben eine Entscheidung treffen kann und die anderen überbügeln kann, sondern jeder hat die gleiche Stimme und sobald einer Bauchschmerzen hat, ja,
wie ist das konkret?
Wir erstmal.
Wie ist das konkret? Weil ich
also
kann
genau,
mir vorstellen,
es gibt so einen längeren Annäherungsprozess. Das heißt, man muss hier gewisse Zeit mal verbracht haben. Wir haben auch so Formate, so Gasthelferwochen, wo die Leute kommen können und mithelfen können. So in der Landwirtschaft zum Beispiel. Ja, wir haben eine große Landwirtschaft. Wir haben eine Großküche. Das ist ja so ein anderes geniales Thema. Ja, hier wird jeden Tag für uns gekocht. Ja,
ja, Wahnsinn.
Oh,
und auch noch ökologisch,
das denn,
also Biosachen. Ne?
Das heißt, ich kenne die Menschen, die das Gemüse anbauen und ernten. Ich kenne die Köche, die das dann wunderbar zubereiten, ja, und ich marschiere mittags einfach um 12.30 Uhr von meinem Schreibtisch rüber in unser Dorfhaus und esse dieses wunderbare Essen gemeinsam, ja, mit meinen lieben Gemeinschaftsmitmenschen. Und dann gibt es sogar noch Leute, die für mich abspülen. Ja,
ja, Wahnsinn.
Also ich meine, gibt es, also ja, das Paradies kann auch nicht schöner sein, oder?
Und, ja, Wahnsinn. Ja,
und das ist einfach genial.
Haben wir,
genau, aber das.
Warte mal, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Entschuldigung.
Nee, warte mal, aber das ist aber auch gut so. Lass nochmal ein, zwei Sätze da, weil das habe ich komplett vergessen. Nochmal ein, zwei Sätze dazu. Ihr habt eine ökologische Landwirtschaft. In der Schule habt ihr, ist klar, ihr habt eine ökologische Landwirtschaft. Ihr kocht dort und ihr nehmt natürlich auch am Wirtschaftsleben teil. Das ist jetzt ein bisschen untergegangen. Also mit der, ihr müsst ja auch Geld verdienen mit dem, was ihr da macht. Jetzt müsst ihr keine Bilanz auf den Tisch legen, aber vielleicht nochmal einen Satz. Das funktioniert offensichtlich. Ihr seid wirtschaftlich erfolgreich mit dem, was ihr da macht.
Genau, wir sind wirtschaftlich erfolgreich und natürlich zahlen wir ja für unser Essen, für unser Wohnen und so weiter Geld. Das heißt, wir kriegen das ganze Geld jetzt nicht von extern irgendwo. Und wir haben schon das Prinzip, dass sich jedes Projekt, also jetzt zum Beispiel Schule, natürlich komplett selber tragen muss. Ja, wir haben noch ein Seminarhaus, wo auch Menschen zu uns kommen können, die Interesse haben so an gemeinschaftlichem Leben. Da gibt es so verschiedene Seminarangebote. Dann haben wir einen eigenen Hofladen, wo natürlich auch Menschen aus der Nachbarschaft kommen zum Einkaufen. Wir haben ein Carsharing, auch mega genial. Das heißt, ich brauche überhaupt kein eigenes Auto, sondern wir haben einen Pool von Fahrzeugen. Ja, das buche ich einfach, ja, und kann, ja, wenn ich ein kleines Auto brauche, habe ich ein kleines Auto. Wenn ich einen Familienausflug mache, kann ich ein größeres Auto nehmen. Wenn ich mir im Nachbarort ein Sofa abholen will, nehme ich den Transporter. Mega genial. Das heißt, wir nutzen hier wirklich Synergieeffekte, die einfach da sind. Ja, dann haben wir eine Kleiderboutique, ja, wo ich, wenn mir meine Hose nicht mehr passt, bringe ich die zur Kleiderboutique, hole mir eine andere, ja, die mir jetzt vielleicht passt. Ja, wir haben so eine Schatzkammer, wo ja wir so Haushaltsgegenstände und Spielsachen und sonst was finden. Also so eine Tausch- und Schenkökonomie, die einfach genial ist, weil die macht das Leben so viel leichter und so schön, wenn ich weiß, ja, irgendwo und alles und jetzt, ja, ist im Fluss und alles ist im Kreislauf.
Mich kribbelt's und ich bin sicher, die Leute, die das hören, da wird es ein gerüttelt Maß an Menschen geben, die uns hier zuhören und die sagen, Alter, das interessiert mich, da nehme ich mal Kontakt auf. Das ist, könnte auch für mich ein Lebensmodell sein, das kann ich mir vorstellen. Und wie ist dann der Prozess? Was müssen diese Menschen machen? Müssen die Geld mitbringen? Also klar, erstmal muss entschieden werden, dass da, aber wie ist der konkrete Prozess? Du sagtest, möglichst viele von euch müssen die Aufnahmeinteressenten kennenlernen, mal hier Probe wohnen, mitarbeiten, Gemeinschaftsküche, ein paar Möhren ernten vielleicht oder irgendwas machen. Und wie lange dauert so ein Prozess und wie sieht das genau aus?
Ja, der dauert, ich würde sagen, Minimum ein Jahr. Ja, und dann eben immer wieder sprechen. Ja, dann gibt es ja auch so einen kleinen Kreis von Menschen, die deren Aufgabe es speziell ist, jetzt diese Leute, die hier ankommen wollen, eng zu begleiten, immer wieder Gespräche zu führen, die richtigen Fragen zu stellen und die Informationen dann auch wieder ins Dorf zu spülen. Dann gibt es irgendwann einen sogenannten Biografieabend. Das heißt, dann werden diese Menschen eingeladen, um vor uns allen, vor der Gemeinschaft mal zu erzählen, wo komme ich her, wo will ich hin, ja, warum will ich an den Tempelhof und so weiter. Und dann gibt es irgendwann diese Abstimmung. Ne? Und das funktioniert dann so, dass wir erstmal für ein Jahr, für das sogenannte Annäherungsjahr abstimmen. Das heißt, in diesem Jahr ist dann noch alles offen. Das heißt, für beide Seiten ist das so ein Schnupperjahr, wo ich dann als Annäherer reinfühlen kann, ist es wirklich das, was ich mir vorgestellt habe? Weil es klingt, ja, auch wenn ich das jetzt so erzähle, es klingt da super genial. Und da gibt es ja schon Menschen, die sagen, okay, von außen sieht es ja genial aus, aber ist es wirklich so?
Ja, ja klar.
Und ja, klar. Ja. Bei mir war die Antwort ja genau so und noch viel genialer.
Aber es gibt ja auch andere, die sagen, ach nee, das ist mir doch zu anstrengend, da habe ich doch keinen Bock drauf. Ja klar, das gilt ja in beide Richtungen, natürlich.
Genau, nach dem einen Jahr gibt es dann nochmal die Abstimmung und dann wird die Person fest aufgenommen. Und wir haben neben dem Verein noch als Rechtsform die Genossenschaft. Das heißt, alle wirtschaftlichen Betriebe und sowas laufen unter der Genossenschaft. Und wenn ich hier einsteigen will, dann muss ich Genossenschaftsanteile kaufen im Wert von 33.000 Euro. Das heißt, das ist dann mein Eintrittsgeld.
Okay.
Das heißt, wir haben schon auch diese finanzielle Hürde. Das heißt, das ist jetzt nicht für Leute geeignet, die sagen, ach ja, für 2 Jahre habe ich mal Bock und dann gehe ich wieder. Sondern das ist also schon ein Commitment für längere Zeit.
Das heißt, 33 Scheine. Ich erinnere mich, dass du damals 30.000 sagtest. Das ist also gar nicht so viel teurer geworden, interessanterweise. 33 Scheine auf den Tisch, Genossenschaftsanteile. Und dann mietet man sich eine Wohnung und zahlt monatliches Mietgeld für eine Wohnung, je nachdem, was man da braucht. Das habe ich verstanden, lieber Michael.
Genau, ich zahle für die Wohnung und ich zahle auch fürs Essen.
Ja.
Und fürs Essen, das ist nämlich auch genial, wir haben ein sogenanntes Bieterverfahren. Also das heißt, wir probieren ja immer geniale Sachen aus. Ja, also es ist nicht einfach nur so, hey, Essen kostet ja 12,50 Euro Mittagessen, ja, damit abgerechnet. Sondern wir haben so ein Bieterverfahren, das heißt, ich biete einen Monatsbetrag fix für ein ganzes Jahr. Und das funktioniert dann so, dass wir uns im Herbst treffen, dann stellt die Landwirtschaft und die Küche ihr Budget vor. Die sagen, was sie brauchen, um uns gut versorgen zu können. Und dann bietet jeder einen Betrag und dann gucken wir, ob der Betrag zusammenkommt und wir kreisen dann so lange, bis wir den Betrag zusammen haben oder bis wir eine Einigung gefunden haben, dass die Küche und Landwirtschaft sagt, okay, es kommen ja 20.000 weniger zusammen, dann kürzen wir hier irgendwas weg, dann kriegt ihr jetzt keine Möhrchen mehr, sondern nur noch rote Beete und dann finden wir irgendwann eine Einigung, ja, und das heißt, dann hat die Landwirtschaft und die Küche hat eine Verlässlichkeit, dass die finanziert werden. Ja, und wir zahlen einen festen Betrag das ganze Jahr über und werden hier rund um die Uhr gut versorgt. Ja, und das ist natürlich auch ein geniales Verfahren. Das heißt, ich gucke nicht, welche Leistung nehme ich, sondern ich gucke, was kann ich denn reingeben? Und dann kann es auch sein, dass ich sage, ich bin zwar 3 Tage die Woche gar nicht da und trotzdem, ja, weil ich es mir leisten kann, zahle ich hier einen Betrag, der sehr üppig ist, damit andere Menschen, die vielleicht weniger Geld haben, mit weniger Geld sich hier voll versorgen können. Und das ist natürlich auch genial, weil das schafft eben auch wieder Verbindung.
Genau, klar.
Das schafft so ein Wir-Gefühl. Und diese Bieterrunden, die sind einfach auch wieder ein schöner Anlass, um richtig gut in Verbindung zu kommen.
Michael, mir wird da immer so ein bisschen warm ums Herz, ne? Weil ich kenne dich ja auch ein bisschen, ne? Und das ist ja jetzt hier kein Gesabbel von irgendjemandem, sondern ich kenne dich. Das ist absolut glaubhaft, was du sagst. Du bist als Mensch glaubwürdig und das ist alles so, wie du das sagst. Und das finde ich so toll. Weil wir, glaube ich, wir Menschen wollen ja alle immer das gute Leben und wir wollen alle zufrieden sein, selbstwirksam sein, wir wollen eine gute Gemeinschaft leben und Gemeinschaft ist das Wichtigste überhaupt und verschiedene Lebensformen. Ich muss dir das kurz nochmal erzählen. Ich bin ja hier in Ostwestfalen groß geworden und es gab mal im Spiegel in den 70er Jahren einen Bericht über Nordhessen, das ist ein Dorf hier nebenan, wo es eine Lebensgemeinschaft gab. Die haben so einen alten Hof gekauft. Ne? Boah, da kommen jetzt die Kommune kommen. Ne? Die haben alle auf dem Land gesagt, die Kommune ist da. Und so bin ich sozialisiert worden. Die hatten die nettesten Mädels, wie das immer so ist, wenn man jung ist. Und das ist einer der Gründe, warum ja, weißt du, Ostermärsche und gegen Atomkraft und so. Es war eine tolle Lebensgemeinschaft, aber da waren natürlich auch ein paar Freaks dabei, ne? So nur die Alt-68er und alles Geld in einen Topf und irgendwie, und da ist keiner mehr von den Gründern, ist noch da. Das sind alles andere Menschen mittlerweile. Das heißt, das ist, glaube ich, schon ein erfolgreiches Modell gewesen. Da waren sehr spannende Menschen, aber es ist, glaube ich, nicht so nachhaltig gewesen wie das, was ihr hier macht, soweit ich das überhaupt beurteilen kann. Und das finde ich schon wirklich sehr, sehr beachtlich, dass euch das offensichtlich sehr gut gelungen ist. Also Chapeau, mein Glückwunsch und in der Zusammenfassung, wer sich dafür interessiert, und zwar eben nicht die Leute, die denken, ey, ich will im Alter nicht alleine sein, dann gehe ich mal in so eine Gemeinschaft. Nee, das funktioniert natürlich nicht. Der Michael lächelt gerade. Das ist natürlich, das merken die ja. Die sind ja nicht doof da, ne? Die 100 Leute, merken die ja, warum da Leute hinwollen. Und deswegen kommt das auch für mich nicht in Frage. Ich werde nicht bei dir anklopfen. Ich glaube, das ist nicht mein ich bin ziemlich sicher, dass das nicht mein Lebensmodell ist. Außerdem seid ihr regional falsch. Ihr seid im Süden und ich will eher in den Norden. Und das ist halt auch so eine Lebensentscheidung. Aber ich werde dich auf jeden Fall mal besuchen irgendwann. Und ich bin ja davon überzeugt, dass dieser Podcast sehr erfolgreich wird und dass das sehr viele Menschen hören werden und die werden euch irgendwann die Bude einrennen. Also dann musst du mal einmal fragen, wie kommst du denn da drauf? Ah, Tommy's Talk. Laberababa, Michael. Ich habe noch eine Sache. Gibt es ein Lieblingslied, was du, wenn du nur ein Lied mitnehmen kannst in deinem Leben, wenn alle Musik tot wäre und du hast nur ein einziges Lied, ob das Bach ist oder Beethoven oder Bab, gibt es irgendein Lied, was dir spontan einfällt, auf das du nicht verzichten möchtest?
Oh, das ist jetzt eine verdammt schwierige Frage. Also ich habe so eine ganz bunt gemischte Playlist auf Spotify.
Schwierig, ne? Ist total gemein, aber ich probiere es einfach mal.
Ja, und also mir kommt jetzt hier spontan so Pink Floyd, Wish You Were Here.
Yes,
das ist reicht. So ein Song, ja, ja, wenn ja. Ich den höre, Augen zumache,
genau.
Dann fange ich so an zu schweben.
Super. Kann ich total nachvollziehen. Ist auch eins meiner Lieblingslieder. Ich war gestern auf einer Veranstaltung, fahre nach Hause und habe wieder eines meiner Lieblingslieder gehört. Und ich glaube, das muss ich mit Michael besprechen morgen. Das ist von Dire Straits' Telegraph Road. Das ist 7 Minuten. Und da gibt es eine Textzeile und die lese ich dir mal kurz vor. Oder du kennst sie vielleicht. Und das passt auf eure Gemeinschaft, nur habt ihr es andersrum gemacht. Then came the churches, then came the schools, then came the lawyers, then came the rules. Und da muss ich immer an dich denken, wenn ich das höre, weil ihr habt mit den Regeln angefangen, ihr habt Leute gefunden, die das klar ziehen und die diese Regeln einfordern, dann habt ihr eine Schule gebaut und die Kirchen baut ihr nicht, weil ihr offen seid für alles. Insofern ist das andersrum bei euch, aber dieses Lied, Telegraph Road, verbinde ich irgendwie ein bisschen mit dem Schloss Tempelhof, zumindest diese eine Zeile. Mensch, Michael, das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht bis hierhin und ich habe immer eine Frage in meinem Podcast, die ich jedem Gast stellen möchte und damit würden wir dann auch zum Ende kommen und du kannst das so ausschmücken, wie du magst. Was ist dein Tipp für ein zufriedenes Leben, lieber Michael?
Die große Frage.
Ich habe nach Zufriedenheit, nicht nach Glück gefragt, das ist ein Unterschied.
Ja, also wenn ich von mir spreche, ist es vor allen Dingen, die kleinen Dinge im Leben zu feiern, die gut laufen und sich im Moment auch immer wieder zu vergegenwärtigen, wow, was habe ich für ein gutes Leben. Ich meine, wir gehören alle zu den 99%, nee, zu dem 1% Privilegierten auf dieser Welt. Ja, allein, dass wir in so einem wohlhabenden Land leben, dass wir nicht von Krieg direkt betroffen sind, macht uns einfach so, also schafft schon mal so eine Grundlage. Und allein mal einen Augenblick innezuhalten und zu sagen, hey, geht's mir gut? Ja? Bei allen Zipperlein, die wir haben, das schafft schon viel Zufriedenheit. Und immer wieder zu überlegen, was ist für mich persönlich der klitzekleine nächste Schritt, um noch zufriedener zu werden und immer wieder aus seiner Komfortzone rauszugehen. Ich finde das ganz spannend, gerade beim Thema Feedback zu einem anderen Menschen hinzugehen und zu sagen, hey Tommy, ja, super cool, aber gestern hast du was gesagt, dann möchte ich nochmal kurz mit dir darüber sprechen und damit eine Zwischenmenschlichkeit zu schaffen, in die Beziehung zu gehen und ganz bewusst den anderen auch einzuladen, hey, lass uns offen über Themen zu sprechen, dass wir uns gemeinsam weiterentwickeln können. Das schafft für mich auch so eine Zufriedenheit, weil ich merke, hey, ich bin Teil eines großen Ganzen in diesem Universum und ich kann ein Stück mitentscheiden, wohin die Richtung geht.
Lieber Michael,
wohin die Reise geht. Ja.
Ein schöner Abschluss, lieber Michael. Vielen herzlichen Dank für die Zeit und danke, dass du hier zu mir gekommen bist.
Vielen Dank, Tommy. Es hat echt richtig viel Spaß gemacht. Ich danke dir.
So, Mensch, damit sind wir zum Ende gekommen unserer nächsten Folge von Tommy's Talk. Ich wünsche frohes Schaffen in die Runde und wenn es gefallen hat, gerne auf der jeweiligen Lieblingsplattform nochmal beprahlen und bewerten und in 2 Wochen wieder in die neue Folge reinhören. Macht's gut, mit meinen besten Wünschen für den Dreiklang Gesundheit, Glück und Liebe. Servus!